Sie haben von den Vorrednern bereits gehört, die Anwendung von Biosimilars bei Psoriasis. Die Psoriasis wurde als Beispiel genommen. Also ich kann mich hier sehr, sehr kurz fassen. Ich kann aber vielleicht ein paar Dinge sagen überhaupt zur Frage, die Zukunft der Tumorne-Große-Faktor-inhibierenden Biologika in der Behandlung der Psoriasis. Also ich werde noch einige Bruchstücke dieser Studie nochmals wiederholen, Ihnen nochmal darstellen, aber auch dieses Thema vielleicht noch ganz kurz ansprechen. Das sind meine Disclosures. Wir haben bereits über die Definition eines Biologikums und eines Biosimilars haben wir bereits besprochen. Die Frage jetzt, warum reden wir über Tumorne-Große-Faktor Alpha? Das war sowohl in der Rheumatologie als auch in der Dermatologie ein Zeichen einer wirklich hervorragenden klinischen Forschungsarbeit, die in den späten 80er, 90er Jahren begonnen hat. Wenn man damals einen vernünftigen Forscher gefragt hätte, kannst du dir vorstellen, dass durch die Inhibierung eines einzelnen Moleküls man eine ganze Krankheit ruhigstellen kann, hätte jeder gesagt, du bist verrückt. Völlig undenkbar, wenn man all diese Dias-7 mit den hunderten Pfeilen und Kreisen über Entzündungsmediatoren bei diesen Krankheiten. Wir wurden eines Besseren belehrt. Es hat sich herausgestellt, dass TNF, Tumorne-Große-Faktor Alpha, ein besonders stark exprimiertes, aber keineswegs das einzige überexprimierte Zytokin ist und dass es dennoch gelingt, Patienten mit entzündlichen Krankheiten unterschiedlicher Organe deutlich eine Besserung teilwerden zu lassen. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder. Das war für uns Dermatologen, solche Zustandsbilder waren nur erreichbar, wenn wir Patienten mit sehr, sehr hohen Dosen längere Zeit Cyclosporin behandelt hatten. Das war auch möglich mit UV-Therapie, die aber natürlich sekundäre Effekte hatte, bis zur UV-Photokarzinogenese. Aber sonst waren die Leute schwer beeindruckt über diese Effekte von TNF-Alpha-Antagonisten bei der Psoriasis. Das waren Zeiten, wie die ersten Biologiker so Anfang in unserem Fachbereich Anfang der 2000er Jahre zum Einsatz kamen. Wenn Sie sich dieses Bild jetzt anschauen, sehen Sie etwas, was bei uns, und das ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich zu anderen Disziplinen, zu einem Paradigmenwechsel geführt hat. Wenn Sie sich hier diese massive, schwere Psoriasis anschauen, die ganze Haut ist rot und die ganze Haut schuppt. Wir könnten fast sagen, das ist eine Erythrodermie. Die Haut ist rot, also und schuppt wie wahnsinnig. Und jetzt behandeln wir mit einem Antagonisten gegen Tumorne-Große-Faktor Alpha und natürlich sehen Sie eine dramatische Verbesserung. Und dennoch sind wir heute im Jahr 2018 mit dem nicht mehr zufrieden. Wir sagen, das ist gut, sogar sehr gut, deutlich besser als das, was wir früher hatten, aber wir haben heute Präparate, die effektiver sind als die, die wir hier eingesetzt haben. Antwort, also die Frage Zukunft der TNF-Alpha-Inhibitoren bei der Psoriasis, die werden ihre Rolle behalten, ihren Stellenwert, sei es jetzt Etanercept plus Biosimilars, sei es Adalimumab plus Biosimilars. Aber wenn es darum geht, wirkliche Erscheinungsfreiheiten zu erzielen, dann werden diese Substanzen sehr, sehr starke Konkurrenten haben, beziehungsweise haben sie bereits. Auch hier wieder, ja, 16 Wochen Adalimumab, deutliche, dramatische Verbesserung, aber es ist nicht vollkommen weg, wie man hier am Gesäß, aber auch auf den Flankenpartien recht gut sieht. Durch die Inhibitoren von TNF-Alpha kam es auch zu wirklich beeindruckenden Ergebnissen bei sogenannten schwierigen Lokalisationen. Wenn jemand irgendwo am Körper große psoriatische Plaques hat, ist es nicht allzu schwer, hier die Besserung herbeizuführen. Schwierig ist erstens das Kapillitium, wenn jemand massive Schuppen am Kopf hat, zweitens die Nägel, das sehen Sie hier, und das finde ich ist recht beeindruckend, hat die Lebensqualität dieser Frau massivst verbessert. Ein großes Problem ist auch die genitale Psoriasis. Die genitale Psoriasis ist aus offensichtlichen Gründen eine kritische Lokalisation und dort erwarten sich die Patienten auch eine sehr, sehr rasche Besserung. Und auch hier ist es so, dass wir mit TNF-Inhibitoren befriedigende Ergebnisse mit den neuen Substanzen, vor allem IL-17-Inhibitoren oder Inhibitoren von Interleukin 23, doch bessere Resultate erzielen. Das ist Etanercept. Auch hier ein sehr zufriedenstellender Zustand bei dieser sehr, sehr ausgedehnten Plaque Psoriasis, das ist 20 Wochen Etanercept. Weil wir von Etanercept reden, aber schauen uns vielleicht alle drei an, und das ist bereits erwähnt worden, gibt es für diese drei großen TNF-Inhibitoren, die wir in der Dermatologie einsetzen, nämlich Infliximab, Adalimumab und Etanercept, eine Reihe, die Liste ist nicht vollständig, ich erwähne nur viele. Man muss vor allem auch erwähnen, dass wir gewärtig sein müssen der Situation, dass viele Firmen, die Biosimilars produzieren, in Asien ansässig sind und dass der asiatische Raum hier sehr, sehr aktiv ist und den Markt überschwemmen wird mit Biosimilars, in dem Fall zu Remicade. Und ich habe hier nur einige, wie gesagt, einige wenige aufgelistet. Wir haben auch schon gehört, dass im Fall von Humira es eine ganze Reihe gibt. Das sind auch einzelne ausgewählte Beispiele, wie zum Beispiel das Amgevita von Amgen, von Biogen, das Imraldi, dann Sandoz wird Hyrimoz auf den Markt bringen. Also auch hier eine breite Palette von verfügbaren Biosimilars. Und auch die große Liste Umbrella. Sie haben hier bereits in den Vorträgen vorher viel über vorletzte Substanz von Sandoz, über RLs, über GP2015 gehört. Und ich möchte daher jetzt nicht all diese, die Bilder aus der Originalpublikation, und diese, das Originalpaper ist Griffith, Chris Griffiths aus Manchester. Dieses erste Paper im British Journal of Dermatology hat diese Phase 3 Bestätigungsstudie GP2015 gegenüber Umbrella sehr im Detail dargestellt und nicht umsonst heißt diese Studie Egality, also Gleichwertigkeit. Das sind Bilder, die Sie schon gesehen haben. Man weiß auch, und das ist eigentlich nicht verwundernswert, dass unterschiedliche Dosen des bestimmten Medikamentes zu unterschiedlichem Ansprechen führen. Wie man sieht, dann macht es einen Unterschied aus, ob man zum Beispiel Etanercept mit 25 Milligramm zweimal in der Woche gibt oder 50 Milligramm. Das macht natürlich Unterschiede aus. Das ist nicht weiter überraschend. Ich habe schon über diesen PASI geredet. PASI heißt Psoriasis Area and Severity Index. Und wenn jemand überhaupt keine Psoriasis hat, vollkommen eine normale Haut, hat er PASI 0. Wenn die Psoriasis katastrophal ist, hat die Person PASI 72. Jetzt werden Sie fragen, ab wann gibt man Biologika bzw. Biosimilars? Die sind zugelassen für die Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis. Wir reden also von Personen, die PASI-Werte über 10 haben, 10 bis 12. Alles, was darunter ist, gilt als milde, oft sogar topisch behandelbare Psoriasis. Alles, was darüber ist, gilt als schwere, als mittelschwere bis schwere Psoriasis. Und Sie sehen, dass hier vor allem drei Parameter gemessen werden. Erstens die Rötung, dann die Infiltration, die Stärke des Leukozytären, also vor allem des T-lymphozytären Infiltrats und die Abschuppung, also die Schuppen, die Schuppendichte und die Größe der Schuppen sind ja bei der Psoriasis typischerweise groblamellöse Schuppen. Diese Studie wurde in 11 europäischen Staaten und in Südafrika durchgeführt. Österreich war leider nicht dabei. Und das Study Design und den Studienplan haben Sie bereits gesehen. Also wir haben am Anfang lediglich zwei Gruppen, Die eine Gruppe in Rot, Etanercept, Originalsubstanz, dann in Rot, das Biosimilar GB2015 in Blau. Und im Wesentlichen drei Arme. Der eine Arm geht bis zur Woche 12, kriegen die Leute nur diese beiden. Und dann wird plötzlich geswitcht. Eine bleibt bei der Substanz, also eine rote Linie zieht sich weiter durch, die andere wechselt sich dann ab zwischen Rot, Blau, Blau, Rot. Das heißt, es wird also das Biologikum getestet. Und Ähnliches gilt oben, sehen Sie oben beim GB215, wird das Gleiche hier durchgeführt. Also hier wird zum Beispiel vom Biosimilar wieder aufs Original und zurück gewechselt. Und die Frage ist, was kommt dabei heraus? Der primäre Endpunkt war, ob im PASI 75, also PASI 75 heißt eine 75-prozentige Verbesserung des Hautzustandsbildes in der Woche 12, eine Gleichheit da ist. Der zweite Endpunkt war die Frage, wenn jetzt der PASI absinkt, ist die Kurve des Absinkens im PASI zwischen dem Originalprodukt und dem Biosimilar gleich? Und wie schaut es länger aus, wenn ich also öfters geswitcht habe, wie schaut es nach einem Jahr aus? Sie haben die Resultate bereits von Dr. Schießler, aber auch von den beiden Professoren gehört. Ich möchte einen Punkt, den ich für sehr interessant finde, herausheben. Ich gehe jetzt nicht auf die Eligibility, die sind erwartungsgemäß. Sie sehen noch einmal, mittelschwer bis schwer. Ja? Psoriasis-Score, also PASI, größer als 10. Jener Messparameter, den die Dermatologen gerne haben, weil er viel einfacher ist. PASI dauert relativ lange. Sie brauchen viel Zeit, um die Dicke, die Schuppung, die Rötung wirklich genau zu quantifizieren. Wenn Sie hingegen sagen IGA, also Investigators Global Assessment, und vier Punkte haben, 1, 2, 3, 4, dann ist es relativ leicht zu sagen, der Patient schaut wie ein Dreier aus oder der ist deutlich besser geworden, ist nur ein Einser. Also das sind klinische Messparameter und klinische Scores, die wir verwenden. Die für mich überraschendste Beobachtung war folgende. Und die hat mit Biosimilar überhaupt nichts zu tun. Sie sehen hier, dass nach Woche 12, Sie erinnern sich, wir hatten nur zwei Arme. Wir hatten das Original, das Embrel, und wir hatten GB2015, das Biosimilar. Und das, was Sie bereits gesehen haben von Dr. Schüssel, ich glaube später auch von Professor Redlich, die Wirksamkeit, in dem Fall bei PASI 75, ist im Wesentlichen identisch. 73,4%, 75,5%. Als Dermatologe, der ein bisschen die Literatur kennt, wundert man sich. Man denkt sich, das gibt es ja nicht. Weil schaut man sich alle Originalarbeiten, all die Studien, die es zuhauf gibt über Etanercept an und schaut sich die PASI 75 Antwort nach 12 Wochen an, dann finden Sie überall publiziert 50%, also in Wirklichkeit 47 und so. Und plötzlich wird eine Studie von sehr, sehr prominenten, namhaften Dermatologen gemacht, wie Chris Griffiths und andere, und plötzlich schreiben die 73 versus 75%. Ich glaube, und die Autoren erwähnen das auch im Text, die Autoren sagen, immer dann, wenn man eine Studie ohne Placebo-Kontrolle macht, sondern nur Wirksubstanz 1 gegen Wirksubstanz 2, sind offensichtlich die Responseraten größer, und zwar manchmal beträchtlich größer, als wenn man eine Placebo-Gruppe einführt. Unabhängig davon, mir erscheint die 73 bei einem Etanercept verdammt hoch und spiegelt nicht meine eigene Erfahrung wider, aber das sagt nichts. Das ist sicherlich eine ordentlich durchgeführte Studie, aber merkwürdigerweise relativ hohe Ansprechraten, aber völlige Vergleichbarkeit zwischen den beiden Substanzen. Auch das Absinken, nicht? Sie sehen hier wieder die Kurven, wie der PASI langsam runtergeht und die einzelnen Prozentsätze. Und auch hier sind die beiden völlig gleich. Jetzt schauen wir nach, der erste Punkt war so 12 Wochen. Jetzt gehen wir auf 30 Wochen und schauen uns die Switch-Daten an. Und bei den Switch-Staaten, die habe ich Ihnen bereits vorgestellt, wie das gemacht wurde, wo also Pool switched und Pool continued sind. Und dann sieht man auf dem Bild, und das geht bis 30 Wochen, auch wieder eine nahezu Deckungsgleichheit der beiden Kurven. Auch hier wieder völlig überraschend und nicht dementsprechend, was überall sonst publiziert ist in placebo-kontrollierten Studien. PASI 90, ja, das ist also eine nahezu Erscheinungsfreiheit einer Psoriasis. Mit Etanercept von, wir sind hier bei PASI 90, bei 55%, das entspricht nicht dem, was wir normalerweise sehen. Und jetzt gehen wir noch auf die längere Sicht, auf ein Jahr. Nicht unwesentlich, weil Professor Redl, ich möge mich bitte korrigieren, aber ein Unterschied in der Gabe, wenn wir TNF-Alpha-Inhibitoren geben, die Rheumatologen geben das, soweit ich weiß, in den meisten Fällen kombiniert mit Methotrexat. Man könnte jetzt argumentieren, dass Methotrexat als Substanz, die die Entzündungsreaktionen wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad die adaptive Immunität supprimiert, das Auftreten von Antikörpern verhindert und dass man deswegen keine Unterschiede sieht. Wir Dermatologen machen das nicht. Also wir geben kein Methotrexat notwendigerweise dazu. Daher könnte man sagen, aha, vielleicht kommt es hier zu einem Unterschied im Auftreten von Antikörpern und daher vielleicht auch in der Wirksamkeit. Das ist aber auch nicht der Fall. Auch hier, wenn man sich das bis zu der Woche 52 anschaut, wiederum diese nahezu deckungsgleichen Antworten auf die Originalsubstanz und das Biosimilar. Und auch das galt jetzt zuerst für die kontinuierliche Gabe, aber auch wenn Sie öfter switchen, kommt es auch hier zu keinen Veränderungen. Und der Abfall der Basiscores praktisch identisch zu dem, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Also, meine Damen und Herren, ich glaube, Sie haben von allen Vorträgen jetzt gehört, wir kommen alle zu der Konklusion, dass wir natürlich wissen, dass ein Biologikum und ein Biosimilar oder eine bestimmte Charge eines Biologikums und eine bestimmte Charge eines Biosimilars nicht hundertprozentig in allen Parametern identisch sind, dass aber die klinische Wirksamkeit, die Sicherheit und nicht nur die momentane, sondern auch die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit sehr, sehr vergleichbar sind. Und damit, glaube ich, komme ich zu einem Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hat noch jemand Fragen zur Schuppenflechte oder zu TNF, Biosimilars? Professor Redlich.
Ich hätte an Sie, ja, wie soll man das jetzt sagen, Sie als Dermatologen könnten Sie ja leichter als wir Rheumatologen in ein moralisch-finanzielles Dilemma kommen, weil Sie haben ja eh gezeigt, Sie haben Studien, die zeigen, dass zwischen den Biologikern Unterschiede bestehen. Ja? Also Interleukin 17 ist signifikant besser wirksam als Adalimumab. Jetzt ist Interleukin 17-Hemmung auch nicht ganz wohlfeil im Vergleich vor allem zu Biosimilar zu den TNF-Blockern. Das heißt, Sie hätten die Situation, Sie haben ein relativ günstiges Präparat von Biosimilar, TNF-Biosimilar, von dem Sie aber wissen, es ist in der Wirkung nicht ganz so gut wie die Interleukin-17-Antagonisten. Macht das ein Problem? Manchmal, dass man ja sagt, was ist es euch wert, diesen PASI 90 von, ich weiß nicht, wir sind ja fast auf 90%, glaube ich, mit Interleukin-17, also dieses Plus an Steigerung, ja. Was ist euch das wert? Gibt es ja, da eine Diskussion?
Ich habe zu einer anderen Latte geführt. Ich kann mich erinnern, in meinem Alter habe ich das schon miterlebt. Ich glaube, so 80er Jahre, 90er Jahre war so die Wunschvorstellung PASI 50. Das war schon super. Ja? Dann Anfang 2000er PASI 75 und heute PASI 90. Das ist so die Hürde und die Latte, die man sich legt. Es kommen aber einige Faktoren dazu, die man auch mit berücksichtigen muss. Das sind vor allem auch Komorbiditäten. Also wenn ein Patient mit einer Psoriasis eine Geschichte oder eine Anamnese einer entzündlichen Darmkrankheit hat, werde ich ihm nicht einen IL-17-Inhibitor geben, wo eine Präzipitation denkbar ist. Wenn der deutlichen Gelenksbefall hat, bin ich mit TNF-Alpha-Inhibitoren sehr zufrieden. Es wird aber, und da haben Sie vollkommen recht, es wird wahrscheinlich eine Gruppe von Patienten geben, wo medizinische Überlegungen und ökonomische Überlegungen disparat sind. Das muss man klar sagen und auch aussprechen, glaube ich.
Professor Jakob. Herr Professor Stinge, als Immunologe frage ich Sie, wie sehen Sie das mit dem Multiswitching? Also wir Gastroenterologen haben da ein bisschen Bauchweh dabei. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass wir dann vielleicht 6 oder 7 Biosimilars haben, beim Adalimumab, und dann haben wir einen Patienten und dann gibt es einen Lieferengpass und dann fährt er auf Urlaub und dann nimmt er das dort und dann da und je nach Land verschieden. Wenn man da hin und her switcht, würden Sie sagen, ist alles eine künstliche Aufregung oder wie sehen Sie das als Immunologe?
Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt gewundert über die, vielleicht war in der Egality-Studie die Häufigkeit des Switchens nicht genug. Prinzipiell würde ich mir erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Antikörpern, nicht unbedingt neutralisieren, aber von Antikörpern, unterschiedlich wäre. Diese Studie zeigt, dass das nicht der Fall ist. Aber 52 Wochen ist auch noch nicht alles. Ich kenne sehr, sehr namhafte Dermatologen, die diese Studien genau kennen. Und die, ich nehme als Beispiel einer der bekanntesten Psoriasis-Immunologen und Biologiker und auch Biosimilars-Verwender, Jim Krüger von der Rockefeller-Universität. Und der sagt explizit, I never switch. Ja? Und zwar aus den Überlegungen, dass man sagt, immunologisch würde man sich erwarten, dass es dazu kommt. Aber die Daten müssen für sich sprechen. Einstweilen muss man auch fairerweise sagen, einstweilen haben wir den Hinweis nicht.
Kann ich dazu noch Stellung nehmen? Weil wenn man die Immunogenität betrachtet, also die Basisimmunogenität eines Wirkstoffes ist ja auch schon durch die Aminosäuresequenz bestimmt. Also das heißt, die ganzen Epitope sind in der Regel auf der Aminosäuresequenz. Es gibt Ausnahmen, aber das sind eher Ausnahmen. Und die muss ident sein. Das heißt, da hat man schon eine sehr hohe Sicherheit, dass die Immunogenität gleich ist. Und das, glaube ich, gibt einen Konsens auch, also durch Switching kann nur dann die Immunogenität gesteigert werden, wenn schon von Haus aus ein Unterschied in der Immunogenität liegt. Und das ist auch ein Kernpunkt in der Zulassung, dass eben die Immunogenität vergleichbar sein muss. Und unterstützend ist Identiaminosresequenz und auch bestimmte Verunreinigungen, wo bekannt ist, die können ein Risiko für höhere Immunogenität bewirken. Und auch diese Verunreinigungen, die müssen halt entsprechend niedriger sein oder zumindest nicht höher als im Referenzmedikament.
In Ergänzung, es gibt eine Studie, jetzt rezent, wo geswitcht wurde zwischen praktisch allen Biosimilars in NR-Patienten. Das war jetzt keine klinische Effektivität, wurde angeschaut, sondern eben das Auftreten von Antikörpern. Und da hat man gesehen, dass auch ein Switchen zwischen allen, ich glaube, es waren bis zu 4 Infliximab Biosimilars, keinen großen Unterschied gemacht hat in der Antikörperbildung. Relativ kurzfristig, wie Sie schon erwähnt haben, klar, keine langfristigen Daten, aber immerhin, ja, das gibt es halt jetzt.
Ich muss sagen, auch noch, um ein bisschen auf Ihre Frage zu beantworten, das, was mich gewundert hat, weil immerhin, ich glaube, ein Nobelpreis dafür vergeben worden, für das Idiotype-Konzept der Immunantwort, ne? An Nils Jerne. Wenn man die Daten kriegt beim Etanercept, lassen wir das nur einreden, Fusionsprotein, ja? Aber beim Antikörper, dass dort nicht die größere Wahrscheinlichkeit eines Auftretens von Idiotypic Specificity sind, Das hat mich schon verwundert. Aber natürlich die Studie, die ich gezeigt habe und die die meisten jetzt zeigen, ist eine Etanercept-Studie. Ich bin halt gespannt, was sein wird, wenn wir mehr Studien mit Antikörpern haben. Meine Damen und Herren, gibt es noch Fragen? Dann bleibt mir noch Dank zu sagen. Dank auch der Firma Sandoz, die uns es möglich gemacht hat, dass wir diese Veranstaltung haben und uns auch unterstützt hat in der Infrastruktur, damit wir das tun können. Ich bedanke mich bei den Rednern und ich bedanke mich bei allen, die gekommen sind und sich das angehört haben und angetan haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und darf darauf verweisen, dass noch unten ein kleines Buffet wartet. Ja, oder nebenan. Okay, wunderbar. Also dann danke vielmals. Ja.